Die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft durch jedes Herz. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Wir grüßen euch aus dem fernen Peru. Ich grüße euch, denn Lena hat den Mund noch voll.
Gute Lindt-Schokolade, wer hat die uns geschickt?
Keine Ahnung.
Jemand Liebes aus Deutschland hat uns gute Lindt-Schokolade geschickt mit Nüsse. Mm.
Wie immer, die Tür steht offen. Draußen ist ein bisschen laut, ihr hört's. Aber es ist so schön sonnig, da wäre es zu schade, dass wir die Türen zumachen und uns hier in unserem kleinen Studio verbarrikadieren. Lena, wie geht's dir?
Ganz gut. Ich habe jetzt gerade Schokolade gegessen und habe hier einen Kaffee bei mir. Also wenn ihr es ab und zu schlurfen hört, das bin auch ich. Ich habe heute meine dritte Covid-Impfung gekriegt. Bin mal gespannt. Im Moment tut nur der Arm weh und ich fühle mich so ein bisschen schlapp. Aber ja, das würde ich, glaube ich, auch ohne Covid-Impfung mich heute fühlen. Weil irgendwie ich habe mich so gefreut aufs Wochenende, mal wieder ein bisschen länger schlafen zu können. Aber die Rechnung habe ich ohne unseren Jonas gemacht. Man fällt ja jedes Mal aufs Neue drauf rein. Aber der war so aufgeregt seit Tagen schon, weil er heute auf einen Kindergeburtstag eingeladen war mit Pferden.
Sich eingeladen
dass er praktisch sich selber eingeladen hat. Also eigentlich war die Mila eingeladen. Aber er hat dann gemeint, ob er nicht auch kommen könnte. Und ist aber heute Morgen aus dem Bett gefallen mit den Worten, oh, heute, Geburtstag, ja, los geht's. Und dann war ich natürlich auch wach, aber es war sehr süß. Und er war super glücklich, da heute Vormittag reiten zu dürfen. Das war sehr schön. Und wenn es den Kindern gut geht, geht es mir ja auch immer gut. Und von dem her geht es mir gut heute. Entspanntes Wochenende. Ich habe noch nichts gebacken. Es kommt heute noch und ich hoffe, mein Arm macht mit, wenn wir Hefeteig kneten. Ja.
Ja, ich packe hier gerade nebenher.
Ich bin nicht die Einzige mit Schokolade. Nein. Hier, ich will es gerade mal sagen.
Die kleine Kinderschokolade aus.
Ah ja, die guten Sachen aus Deutschland.
Die Tage hat mich ein Freund gefragt, was er mir den schicken könnte aus Deutschland, was ich denn aus Deutschland am meisten vermissen würde. Mhm. Ja, dann habe ich lange überlegt. Infrastruktur, Wasser, Strom.
Werkzeug.
Freunde, Werkzeug. Ja, also wir sind dann auf saure Haribos. Alles saure von Haribo gekommen. Ja.
Und kein außer was, es gibt der Lakritz in sauer, habe ich jetzt festgestellt.
Ja. Es gibt ja einen Lakritzgürtel, der im Norden irgendwo, ich glaube bei Hannover oder sowas verläuft. Die Nordlichter, die essen mehr Lakritz als der Süden. Und da wir aus dem Süden kommen, essen wir weniger Lakritz.
Beziehungsweise gar nichts.
Ja, ich esse es selber nicht, aber nichtsdestotrotz wird Lakritz ja hier in unserer Community immer dankend angenommen.
Ja, also, da kann man sich immer Freunde machen. Guck mal, ich habe was für dich.
Ja, weil wir einige Nordlichter hier bei uns haben.
Ja.
Und wenn dann Lakritz dabei ist, da freuen die sich immer.
Irgendjemand aus dem Süden hat es auch gegessen. Ich glaube, die Rottlers. Ich meine, die Susi oder der Markus, die kommen ja auch ganz aus dem Süden, aus unserer Nähe sogar. Und die haben das, glaube mein ich, die waren es. Irgendjemand. Ich dachte, hä, du kommst aus dem Süden? Ja, also Lakritz, wenn es ankommt, finden wir auch immer jemanden, der sich drüber freut. So ist es nicht.
Jetzt gab es ja 14 Tage schon wieder keinen Podcast.
War ja auch viel los.
Ja, viel los. Es ist ja so, das muss man den Freunden mal erklären irgendwie. Wir nehmen ja traditionell samstags den Podcast auf. Sonntag ist ein freier Tag. Samstag ist so, kann man sagen, inzwischen Medientag. Da wird Podcast gemacht, da werden Videos gemacht und so. Was halt anfällt. Und wenn der Samstag aber voll ist, wie zum Beispiel letzte Woche, dazu kommen wir jetzt gleich, dann fällt leider eine Sendung aus. Jo, zumindest bei unserem regelmäßigen Podcast, dem Missionsarzt-Podcast, in dem wir Aktuelles aus unserem Leben erzählen. Wir haben einen zweiten Podcast. Kurze Werbeeinlage, Mission Familie, das geht es um Familienthemen. Die nehmen wir auch immer samstags auf und ja, das eine oder andere Mal können wir dann mal da eine Woche überbrücken, weil wir ein, zwei Produktionen voraus sind, normalerweise. Mhm. Also wen das Thema Familie und Familienthemen interessiert, hört euch doch diesen Podcast auch mal an. Mission Familie heißt der. So, aber jetzt spulen wir mal 2 Wochen zurück, Lena. Mhm. Ich würde ja am liebsten noch weiter zurückspulen. Manchmal wünschte ich mir ja, dass ich eine Zeitmaschine hätte. Das sind ja solche endlosen Diskussionen mit unserem Sohn.
Ja.
Erzähl doch mal deine Erfahrungen mit der Zeitmaschinendiskussion bei uns daheim.
Also, wir haben ja einen großen Sohn, der sehr, wie sagt man das, sehr intellektuell veranlagt ist, sehr, sehr viel denkt. Also der wird auch sicher mal in irgendeinem Beruf lernen, wo man extrem viel denken muss und auch abstrakt denken. Und das ist ja was, was ich ganz, ganz toll finde an ihm. Nur wenn man so irgendwie, es ist 5:30 abends, es ist Rush-Hour im Hause Zeyer, es muss noch alles erledigt werden, was für den nächsten Tag gebraucht wird.
Du Mama.
Manche haben Hunger.
Ich habe mir da gerade Gedanken gemacht.
Wenn jetzt das Raumzeitkontinuum nicht dazu führen würde, dass, was weiß ich, irgendwelche schwarzen Löcher, schlag mich tot, sich beugen, biegen, brechen, wie auch immer, dann könnte das doch eventuell sein, das und so weiter. Also der macht sich da so krasse Gedanken, wo ich immer, da steige ich schon irgendwann zwischen, fühle ich mich also wie 6. Klasse Mathe. So, ach, tüdelüdeldü im Kopf, so, ich steige da aus, ich komme nee, nicht mit.
Ach komm, du,
rächt sich dann später.
Du hast nicht Mathe-Abi? Nee, ich habe Mathe-Abi gemacht.
Ja, du.
Und du?
Ja, man muss ja in Mathe ein Abitur machen, aber nicht als...
Ich hab Leistungskurs Mathe gehabt.
Ja, eben. Ja.
Und du, aber du hast Sprachen irgendwas gehabt,
gell? Spanisch und Englisch.
Spanisch und Englisch.
Ja, klar.
Jo, das wäre für mich so ziemlich der Untergang gewesen.
Ja, aber es ist total spannend, weil ich ja jetzt mit dem Lukas ganz viel über auch Mathe-Themen spreche, weil ich ja gucken muss, dass er, oder auch insgesamt mit den Kindern, ich ja viel, viel mehr involviert bin in ihren Lernstand und so, wie ich das noch in Deutschland war. Und es ist total cool, weil er kam am Freitag nach Hause, ist super glücklich, dass er die komplizierteste Gleichung seines Lebens richtig gelöst hat und hat mir dann erklärt, irgendwie, wenn es ein Hochzeichen, wenn das Hochzeichen um die Klammer, um den Bruch rum ist,
ja.
Also wenn da um den Bruch eine Klammer ist,
ja,
und es ein negatives Hochzeichen gibt, dann sind beide Zahlen im Bruch irgendwie negativ. Und wenn das aber nur an einer Zahl steht, ist ja nur die Zahl negativ. Und dann kann man das aber, wenn es im Bruch in eine Klammer steht, dann könnte man das irgendwie umdrehen und keine Ahnung, also mal gehört vor Jahren. Und ich dachte mir, krass, ja, das sind so all die Dinge, die ich halt verpasst habe. Das war so 7., 8. Klasse, da hat mich das nicht die Bohne interessiert. Und das rächt sich halt hinten raus, weil dann gibt es halt irgendwelche Gleichungen, da musst du das wissen. Sonst ist dein Ergebnis halt falsch negativ oder falsch positiv, ja, oder sonst irgendwas. Wenn du da das verpasst.
So ging es mir bei Sprachen. Also bei Englisch, da haben wir dann hinten raus einfach die Vokabeln gefehlt.
Ja, wahrscheinlich ist es wie Vokabeln lernen. Ne? Und heute als Erwachsener denke ich, ja klar, ist doch logisch. Ja. Aber damals waren das für mich echt, also ich hatte mir eingebildet, ich könne das nicht verstehen. Bis ich in der 9. Klasse eine Mathe-Lehrerin bekommen habe. Zum allerersten Mal im Gymnasium.
Besser.
Tatsächlich konnte ich, hatte halt bis dahin immer den gleichen Mathelehrer und ich habe es einfach nicht verstanden auf die Art und Weise, wie er es mir erklärt hat. Und die war so richtig, Lena, du kannst das.
Ja, ich denke auch, also wenn das Kinder nicht verstehen, dann ist auf jeden Fall
immer der Lehrer
schuld.
Naja.
Nein, aber warum, nochmal zurück, warum wollte ich denn eigentlich eine Zeitmaschine bauen?
Um besondere Momente nochmal erleben zu können. Das wäre der einzige Grund, warum ich gerne eine Zeitmaschine mal hätte. Nochmal so die eine
ich hätte eine
Geburt,
Zeitmaschine
oder?
Gebaut, ja, also ist interessant, geil, so unterschiedlich tickt man. Ich hätte die Zeitmaschine gebaut, um den Krieg in der Ukraine zu verhindern.
Also ja.
Ja.
Ja. Ja. Hättest du das gekonnt?
Ich weiß nicht.
Eben, aber es,
ja. Naja, wenn man davon ausgeht, dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht hat,
ja.
Mann, also ganz generell gesprochen. Und man hätte eine Zeitmaschine, dann könnte man ja Fehler rückgängig machen.
Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt keine besonders großen Fehler gemacht, die zum Ukraine-Konflikt geführt haben, aber
du persönlich.
Ruhig mal weiter.
Du persönlich, ja. Nein, es ist schon, das macht einen ja schon nachdenklich, gell? Und was ich jetzt eben beobachte und was mich doch ein bisschen stutzig macht, ist, wie dieser Konflikt polarisiert. Nicht, weil dieser Konflikt nicht auch in meinen Augen falsch ist. Also das ist was ich direkt am Anfang unterstreichen will. Krieg ist immer falsch. Und ein Angriffskrieg auf einen souveränen Staat zu führen, ist immer falsch. War übrigens in Afghanistan und im Irak auch falsch. Wir warten ja bis heute noch auf das Auffinden der Massenvernichtungswaffen. Was schon beeindruckend ist, wie in kürzester Zeit hier eine neue Frontlinie sich etabliert hat, die Menschen ausgrenzt. Und vielleicht sieht man das aus der Distanz eher, wie wenn man mittendrin steckt, ich weiß es nicht. Aber wenn ich in der Zeitung lese, dass in Deutschland Russen angegriffen werden, Oder so wie die letzten Tage in Berlin eine deutsch-russische Schule brennt, dann macht mich das nachdenklich. Das ändert nichts daran, dass dieser Krieg falsch ist und dass man so schnell wie möglich einen diplomatischen Weg finden muss, um diesen Krieg zu beenden, bevor dieser Krieg einen Flächenbrand auslöst. Aber diese Trennung zwischen Völkern, dann an so einem Krieg auszumachen und zu sagen, wir sind jetzt die Guten und ihr seid die Bösen. Mhm. Es gibt ehrliche Russen, es gibt liebenswerte Russen.
Es gibt auch sehr viele Russen, die gegen den Krieg sind, ja. Die sagen,
es gibt Menschen, die das Herz an der richtigen Stelle haben, die Russen von Geburt her sind. Und es gibt schlechte Menschen in der Ukraine. Es gibt schlechte Menschen in Deutschland. Es gibt schlechte Menschen im Westen. Also das zu polarisieren und zu sagen, wir sind jetzt die Guten und das sind die Bösen. Ja, diese Tat ist böse. Ja, dieser Krieg ist Unrecht. Aber diese Trennung zu machen und diese Polarisierung, da mache ich mir sehr große Sorgen. Weil ich glaube, dass es dem entgegenwirkt, was wir die letzten Jahrzehnte als Menschheit erlebt haben. Denn wir sind doch eher zusammengerückt, habe ich zumindest den Eindruck.
Also in den letzten 2 Jahren, da wurde viel auseinandergerückt, wieder aufs Neue.
Ja, also mich schockiert das so ein bisschen, wie man jetzt eben anfängt, Menschen als böse zu definieren und andere als gut zu definieren. Ich glaube, die Trennlinie zwischen gut und böse verläuft durch jedes Herz. Und wir müssen alle aufpassen, dass wir dem Guten in unserem Herzen Platz einräumen und dass wir diese bösen Anteil, auch diese bösen Gedanken, diese vernichtenden, und ich bin mir sicher, in jedem Herzen gibt es diese Gedanken, dass wir diese Gedanken, dass wir denen keinen Vormarsch geben und dass wir die bearbeiten, dass wo nötig Heilung stattfindet. Aber eben, das ist was ich total wichtig finde, ist, dass man nicht sagen kann, hier ist die Trennlinie, das sind gute Menschen und das sind böse Menschen. Nein, diese Trennlinie durchläuft auch mein ganz persönliches Herz. Ich finde das bemerkenswert, wie der Westen im Moment alle Grenzen aufmacht, um ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Ich finde, das ist unsere Verpflichtung als Nachbarländer, wenn wir im Frieden leben, Menschen Schutz zu bieten, die jetzt aus Kriegsgebieten kommen. Aber ich weiß nicht, was deine ganz persönliche Beobachtung dabei ist, Lena.
Naja, es gab ja so um Weihnachten rum diese große Diskussion um die Flüchtlinge, die an irgendwelchen polnischen Grenzzäunen im Schnee sitzen und keine Hilfsgüter durchkommen und kein Mensch sich wirklich für sie interessiert. Und wenige Wochen später sind diese Flüchtlinge halt, heißen nicht mehr Mohammed und Fatima, sondern sind halt blond und blauäugig. Und werden mit offenen Armen empfangen. Das hat schon, der Schwabe würde sagen, Geschmäckle. Ich finde es gut, keine Frage. Also lieber so rum als andersrum. Also ich habe noch gedacht, oh je, es könnte auch völlig in die andere Richtung eskalieren. Das heißt ja noch mehr Flüchtlinge und wie soll man das bezahlen und so weiter, die üblichen Besorgnisse der Deutschen. Ich finde es gut, dass da auch so unbürokratisch und auch so zügig geholfen wird und trotzdem wurde Rassismus in meinen Augen nie deutlicher in den letzten Monaten als an dieser Flüchtlingsgeschichte.
Ja, was ist denn der Unterschied zwischen einem syrischen Flüchtling an der polnischen Grenze und einem ukrainischen Flüchtling an der polnischen Grenze?
Haarfarbe, Name. Ja, ich meine die Religion. Ich glaube, für viele Menschen ist
es ja ihrem, es ist es, ganz Herz. Einfach. Die Antwort ist erstmal ganz simpel. Der eine wird reingelassen, der andere nicht. Ja. Ja, das ist erstmal so. Aber was rechtfertigt das? Und das macht mir große, da mache ich mir große Gedanken drüber. Mhm. Denn wenn wir sagen, jeder Mensch ist von Gott geschaffen, jeder Mensch hat einen Wert in Gottes Augen, diesen Wert sprechen wir jedem Menschen zu, dann muss ich doch jedem Menschen diesen Wert auch zusprechen. Dann kann ich doch auch nicht sagen, Ein Geflüchteter aus dem Krieg in Syrien ist weniger wert als ein Geflüchteter aus dem Krieg in der Ukraine. Ja. Und ich weiß, man kann das jetzt alles hier so interpretieren, wie der ist gegen Flüchtlinge und was weiß ich, darum geht es gar nicht. Es geht eben um diese, aus meiner Sicht, Doppelmoral. Mhm. Warum ist man dem einen gegenüber freundlich und dem anderen gegenüber abgewiesen? Und das finde ich einfach, das finde ich irgendwie merkwürdig.
Ja. Also wie gesagt, ich finde es toll, dass geholfen wird und das vor allem
unbedingt.
So, und es hat auch unbedingt. So von außen so dieses, wo ich denke, oh cool, jetzt haben die Deutschen endlich mal wieder was gefunden, wo sie sich einig sind, weil man doch sehr viel
nach
über…
Nach Corona.
Nach Corona, ja. Ja, weil es doch viel um sehr unterschiedliche Standpunkte gab in dieser ganzen Corona-Zeit und jetzt doch viele Menschen sich zusammenraffen für eine gute Sache und da zusammenstehen und Kräfte und Gelder mobilisiert werden.
Aber hätte man nicht auch vorher schon… Gutes tun können für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten?
Ja, ich meine, das wurde ja auch getan. Ich glaube, man tut den Menschen Unrecht, die sich davor schon eingesetzt haben, wenn man sagt, davor wurde nichts gemacht, weil das stimmt auch nicht so. Aber die breite Masse war es nicht.
Ich weiß nicht, ob es die breite Masse war, aber ich möchte zumindest an manche Bundestagsdebatten erinnern, wo man sehr stark gegen Flüchtlinge gehetzt hat. Das Boot ist voll und solche Sachen. Ja, hier Flüchtlinge aus Europa raushalten wollte und. Mensch, wenn wir das ernst meinen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass jeder Mensch einen Wert hat, den gleichen Wert hat, dann können wir sowas nicht machen.
Ja, ich glaube, es ist schon, es zeigt einfach deutlich, und da dürfen wir uns auch alle an die eigene Nase finden, dass Rassismus auch in jedem Herzen des Menschen, genauso wie das Böse, vorhanden ist, dass wir doch nicht farbenblind sind oder auch nicht religionsblind oder sowas. Und ich glaube, da darf jeder vor seiner eigenen Haustür kehren und auch sich um seine eigene Einstellung kümmern und daran arbeiten. Ja, vielleicht denkt man dann, naja, die sind uns ja ähnlicher oder die lassen sich besser integrieren oder die glauben immerhin das Gleiche wie wir, die meisten oder sonst irgendwie. Ja, da werden sicherlich solche Gedanken mitspielen mit diesem Jahr. Oder auch vielleicht, die werden ja wieder gehen oder so. Ja, aber die Notlage, die Ausgangslage ist ja im Prinzip die gleiche, ob jetzt jemand aus Syrien aus einem Krieg flüchtet oder ob er aus einem Ukraine-Krieg
flüchtet. Also ich denke, es ist einfach näher dran.
Ja.
Ich denke, weil man einfach wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit viel, viel mehr Menschen hat, die in irgendeiner Weise auch in die Ukraine verzahnt sind, familiär, vielleicht auch schon aus der Vergangenheit entweder Verwandte dort haben oder auch daherkommen, inzwischen integriert sind in Deutschland und so. Ich glaube, Syrien ist einfach weiter weg. Ja. Aber nochmal diese Grundfrage, ist denn wirklich jeder Mensch gleich viel wert? Das kann man nicht an der syrischen oder an der ukrainischen Grenze entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die man in seinem Kopf fällt, die in den Gedanken stattfindet. Und da sind, glaube ich, Grenzen ganz deutlich geworden. Und auch Denkweisen. Ja, für mich war diese polnische Grenze wirklich ein Symbol für Rassismus. Mhm. Weil man die einen ganz offensichtlich mit offenen Armen empfängt, was ich sofort unterstreiche, aber die anderen ausgrenzt. Ja. Und da müssen wir uns wirklich an die eigene Nase fassen, als Europa vor allen Dingen. Und ich sehe mich ja auch als Europäer und fragen, warum? Warum? Gut, wahrscheinlich ist diese Diskussion gar nicht so einfach zu führen, wie ich das jetzt hier plakativ, oder wir das hier plakativ im Podcast machen. Aber ich möchte trotzdem immer wieder so auch den einen oder anderen Impuls geben und darauf hinweisen. Wir haben vielleicht auch ein bisschen anderen Sicht aus der Distanz. Und interessanterweise, der Krieg ist auch hier in Peru angekommen. Also nicht nur medial, sondern auch ganz konkret in Südamerika bei der Bevölkerung. Denn auch das ist nicht zu verheimlichen, auch hier steigen die Preise vor allen Dingen im Lebensmittelsektor. Das war ja schon länger Thema, seit Castillo an der Macht ist, also die kommunistische Regierung. Da sind die Preise schon deutlich gestiegen und jetzt zuletzt eben wegen Förderproblemen bei Düngemitteln, vor allen Dingen für Brasilien, die eben aus Russland kommen, was auch irgendwie crazy ist, oder? Dass man das Düngemittel aus Russland nach Brasilien bringt, um dort
da dann Urwald abzuholzen, um da dann Soja anzubauen, der
wahrscheinlich
mit russischem
Soja, ich weiß es nicht.
Ding
aber ist doch
gedüngt
crazy,
wurde,
ja.
Um dann das Soja hierher zu liefern, um dann wieder die Tiere zu füttern. Ja, es ist, ja, die Welt ist verzahnt, gell?
Und
das,
ja. Und man wundert sich dann immer wieder, dass es dann doch Kriege gibt, weil ich glaube, am Ende zahlen alle einen hohen Preis dafür. Ja. Auch Russland, auch vor allen Dingen die russische Bevölkerung, die diesen Krieg vielleicht auch gar nicht möchte. Vielleicht. Lena, lass uns über was Leichteres reden.
Gut.
Ich habe immer so Probleme, wenn wir solche kritischen Themen oder solche ernsten Themen besprechen, so einen Übergang zu finden. Aber der Übergang für mich ist, dass wir letzte Woche, also vorletzte Woche muss man ja sagen, bis der Podcast rauskommt, ein Fernsehteam da hatten, die unser Leben begleitet haben. Goodbye Deutschland, ein Fernsehteam, das im Auftrag von Vox arbeitet. Und die haben ja ganz viel Material gesammelt. Und ich habe diese ganze Woche über mich ernsthaft gefragt, wie geht man mit dem Thema Unterhaltung um? Weil am Ende des Tages ist es ja nichts anderes als Unterhaltung in Zeiten von Krieg. Kann man das eigentlich mit gutem Gewissen machen? Und es hat für mich so ein bisschen auch die Stimmung getrübt, die Fernsehaufnahmen sind, auf der einen Seite habe ich mich da riesig drauf gefreut, weil ich denke, es ist ein tolles Projekt, es ist auch mit spannend, ich bin auch mal gespannt, was die Claudia aus diesem ganzen Material macht, ich bin mir sicher, dass es ein guter Film wird, aber wie viel Unterhaltung hat Platz in Zeiten von Krieg? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Krieg medial in 4 Wochen vorbei ist. Oder zumindest fast vorbei ist. Not und Elend, Gewalt und Terror wird bis dahin kein Ende nehmen. Aber man hat es dann irgendwann medial auch satt. Man will es dann einfach nicht mehr sehen.
Wobei Corona sich ja echt lange kalte hat, was das angeht. Ich war schon irgendwie Mitte 2020 an dem Punkt, wo ich dachte, ich hab's jetzt eigentlich satt. Und jetzt Ich hab's jetzt verstanden. Und jetzt ist 2022. Und ich habe jetzt eher so gedacht, oh krass, es gibt halt auch noch was anderes außer Corona. Ich meine, dass es toll ist, dass es Krieg gibt, aber es ist auch mal gut, wieder mal von sich selber wegzugucken und mal zu gucken, was passiert denn noch in der Welt. Und ich habe ein ganz schönes Interview gesehen. Wer von euch das ein bisschen mitverfolgt, es gibt gerade im Moment so eine Aktion, die heißt Europe Prays Together, also Europa betet zusammen, mit einem Haufen prominenter Initiatoren, die sich zusammengeschlossen haben, auch europaweit, um gemeinsam eben für diesen Russland-Ukraine-Konflikt zu beten, weil sie sagen, wir glauben daran, dass Gebet Macht hat und dass wir, wenn wir uns vor allem vereinigen im Gebet, dass Gott wirklich auch seinen Arm bewegen kann und da auch auf übernatürliche Art und Weise eingreifen kann. Und im Zuge dessen war von gestern auf heute eine Gebetsnacht angesetzt. Und ich habe da eine Weile reingeguckt in den Livestream. Und als ich gerade reingeschaut habe, war ein Interview mit dem Gründer von Art Helps. Ich habe darüber schon ein bisschen was gelesen gehabt, weil ich ziemlich dem Johannes Hattel vom Gebetshaus Augsburg sein Content verfolge. Und die Art Helps, die gehen ganz bewusst in Kriegsgebiete, um mit Kindern künstlerisch tätig zu werden. Mhm. Und haben dann, auch gesagt, sie werden oft gefragt, was wollt ihr denn? Die brauchen doch alles andere außer Kunst. Die brauchen Essen, die brauchen eine sichere Unterkunft. Und er hat gesagt, nee, ist genau das Gegenteil. Also natürlich brauchen sie das alles auch. Aber er hat gesagt, und den Ansatz finde ich einfach schön, er hat gesagt, wir verschwenden unsere Zeit an diese Kinder. Es geht nicht darum, um jetzt hier was zu bewegen, was zu bringen, sondern wir sagen, wir sind da einfach und geben ihrem inneren Raum für Ausdruck und machen mit denen ganz tolle Sachen. Und er hat gesagt, das ist so eine Hilfe, auch eine Stütze für diese Kinder, gerade in Kriegsgebieten, ihrem Innenleben Ausdruck zu verleihen, dass sie vielleicht dann auch durchträgt durch diese Zeiten, weil gerade Kinder ja häufig noch keine Sprache haben für die Dinge, die passieren, aber eben über Kunst da ganz viel gemacht werden kann. Und dieser Ansatz eben, sich selbst seine Zeit zu verschwenden, mit diesen Kindern, wir sind ja so geprägt, es muss immer alles nützlich sein, es muss immer alles effizient sein und so. Nein, einfach Zeit zu haben, sich mit denen hinzusitzen, was zu machen, das fand ich echt stark. Das war ein schönes Interview, das er da gegeben hat. Und die sind eben auch in der Ukraine schon vorher, also ich meine, in der Ukraine auch schon vorher tätig gewesen. Gab ja, Krieg in der Ukraine ist ja auch nicht erst seit einer Woche, ja?
Ja,
ist
ja, ja,
da
ja.
Hat es ja seit Jahren grad eigentlich.
Sagen, seit 2014 ist die Ukraine nicht zur Ruhe gekommen.
Genau.
Aber das ist ja das, was ich sage. Nach 4 Wochen will man es dann halt auch irgendwie.
Ja, es geht uns ja nichts an. Sozusagen.
Auch nichts mehr hören davon, ja.
Genau. Finde ich ganz schön, ja. Art Helps heißen die.
Ja. Also, was Kunst ich auch an diesem Projekt schätze, die Kunstwerke, die verkaufen sie ja dann auch.
Okay.
Zum Beispiel ein Teil zumindest. Und finanzieren damit dann Projekte vor Ort.
Und ich hatte Chef, das Interview, der gefällt mir auch.
Auch
weil
vom,
der
vom Johannes Hartl eben gehört von diesem Projekt. In dem Buch Eden Culture kommt das auch mal vor.
Ja, dieser Chef oder der Gründer von Art Helps, der ist ja, ich mag ja so Typen, ja, der hat auch alles erreicht, schon als junger Mann im Leben, war in der größten Design, wie sagt man da?
Agentur.
Agentur, danke. Angestellt, ich kannte den Namen sogar von der Designagentur, also ist wirklich, gesagt, die haben für alle großen Marken praktisch Werbung gemacht und so weiter, Sachen entworfen. Und er war richtig mit vorne dabei oder ist nach wie vor noch in dem Segment tätig und hat auch gesagt, es reicht mir nicht. Es reicht nicht. Irgendwas muss ich doch mit dieser Kreativität und dem, was Gott mir da gegeben hat, auch an Können und an einem Blick, das muss ich doch irgendwo noch einsetzen, um auch was für die Menschheit damit zu tun. Seine Motivation.
Ja, also gemeinsam die Welt verändern durch Kreativität ist ja ihr Slogan oder der Gedanke hinter Art Helps. Und ich verlinke euch das mal unten, das ist ein ganz nettes Projekt, ein ganz tolles Projekt und eben im Moment ganz offensichtlich aktueller als je zuvor.
Ja, von dem her, ach, wir sind da drauf gekommen, genau. Deswegen glaube ich, hat auch Unterhaltung in einer gewissen Weise ihren Wert, auch in solchen Krisenzeiten, ja, jetzt nicht irgendwie seichtes, ich baller mir jetzt nur Comedy rein oder sowas, sondern eben auch dieses, ich glaube schon auch in dem Zweck von sich selber wegzuschauen, auch von seiner Angst vielleicht wegzuschauen, nicht in einem negativen Sinne, dass man sich zutrönt und sagt, ich will damit alles nichts zu tun haben, aber ich bin der Meinung, dass es oftmals auch hilft, mal sich zu entkoppeln und mal wieder eben seinen Kopf freizukriegen. Und nicht in diese negativen Gedankenspirale zu versinken, vor allem wenn man in einer Position ist, wo man außer Spenden oder zum Beispiel Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder sowas nichts anderes tun kann und man sich so in einer gewissen Weise gebunden fühlt. Und dann ist die Gefahr, glaube ich, schon da, dass man da ja, in so ein schwarzes Loch fällt, wenn man sich nicht anderweitig Input sucht.
Ja. Also für mich war der Film oder das Fernsehteam insofern interessant, weil es mir einfach mein Anliegen ist, diesen Leuten hier auch eine Stimme zu geben. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Anteil es haben wird, ob man viel davon sehen wird. Ich denke, das eine oder andere schon. Aber ich denke, es ist, wenn man schon medial eine Stimme bekommt, so wie wir das jetzt über diese Goodbye Deutschland-Sendung bekommen werden, dann ist es für mich immer ein Anliegen, eben für die eine Stimme zu sein, die keine Stimme haben. Mhm. Und in Peru sind das eben die Quechua-Indianer. Und was das Leben hier bedeutet für die, das ist nur schwer vorstellbar, wenn man nicht bei ihnen oder mit ihnen lebt. Mhm. Also wir haben ja einen privilegierten Stand hier. Wir wohnen in einem tollen Haus, wir haben genügend zu essen, wir haben die meiste Zeit Wasser, wir haben die meiste Zeit Strom. Wir haben die meiste Zeit wenig Wasser durch das Dach im Haus. Also unser Leben ist ja hier natürlich, was die Infrastruktur angeht, viel, viel ja, schlechter als in Deutschland. Aber insgesamt, unser Lebensstandard, darüber kann und will ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber wenn ich Menschen um mich herum sehe, die eben genau wegen diesen steigenden Lebensmittelpreisen oder wegen den steigenden Rohöl- bzw. Gaspreisen auch hier im Land dann wieder anfangen mit Holz zu kochen, weil sie sich das Gas nicht leisten können. Das zeigt einfach nur, auf welchem Niveau und auch mit welchen finanziellen Ressourcen die bisher gearbeitet oder gelebt haben. Wie eng an der Kante. Ja, dass man sich überlegt, kann ich mir Gas noch kaufen, um zu kochen? Oder muss ich wieder in den Wald Holz hacken und mit diesem Feuer dann mein Essen zubereiten? Und wir reden hier nicht von einem kleinen Preisanstieg. Wir haben es ja immer wieder erwähnt, als wir hier ankamen, hat eine Gasflasche 38 Sol gekostet. Inzwischen kostet sie
60, habe ich die Woche gezahlt.
60 Sol, ja. Also das ist nahezu, naja, 80%, ungefähr 80% mehr. Das ist unglaublich viel für jemand, der so schon guckt, dass er irgendwie über die Runde kommt.
Ja.
Und das Gleiche, wie gesagt, bei den Lebensmitteln, da sieht es ja nicht anders aus.
Ja, die Papas sind stabil.
Papas, Kartoffeln kosten immer ein Euro.
Kilo und Sol.
Ja. Aroba 12 Sol.
Ja. Ja.
Ja. Ja, aber das heißt aber auch, dass der Ketchup, der sie produziert, kein mehr Verdienst hat.
Klar.
Und auch in den letzten 2 Jahren seine Ausgaben, zum Beispiel fürs Gas, um 80% gestiegen sind, aber seine Einnahmen durch den Kartoffelanbau
kein bisschen gestiegen sind.
Kein bisschen ja. gestiegen ist.
Ja. Ja. Also für mich war es auf jeden Fall toll, dass das Fernsehteam da war, allein weil wir echt eine coole Zeit zusammen hatten. Es macht halt einfach auch Spaß zu sehen, wie arbeitet denn das Fernsehen und was, wie machen die das und so. Ich finde es einfach mal ein tolles Erlebnis, da mal mitgemacht zu haben. Und das ist einfach, also mir macht es Spaß. Ich habe auch die Leute mal gefragt, oh, ist bestimmt voll anstrengend. Und ich so, oh nö, wenn die mir beim Leben zugucken wollen, sollen sie das halt machen. Es hat mir aber auch wieder neu gezeigt, dass wir halt doch schon 2 Jahre hier sind und so ganz viele Sachen einfach so für uns so stinkenormal geworden sind. Und sie dann als ganz überrascht waren, ja, wieso, so ist das hier, ach ja. Und ich denke, ah ja, stimmt, in Deutschland ist es ja nicht so.
Aber erinnere dich doch mal, als wir hier ankamen. Ich meine, wir dachten ja, wir sind in Arequipa, jenseits von Zivilisation.
Ja. Oh weh, oh weh. Ja.
Ja?
Na gut, ich habe meine erste Zeit hier in Cotavasi, muss ich sagen, nicht allzu intensiv in Erinnerung, weil wir halt hier ankamen und ich erstmal gefühlt wochenlang nur zu Hause war. Also und auch in dem Haus, in dem wir da gewohnt haben, das war relativ komfortabel auch. Wir hatten eigentlich auch immer Wasser und so. Also so diese große, da was man dann merkt, was einem nicht wirklich fehlt, das hat sich so erst so über die Zeit entwickelt. Ja. Ja, aber das war schon, oder auch so Dinge, die es halt die hier ganz selbstverständlich sind. Also wir sind über den Markt gelaufen und die waren ganz erstaunt über den schwarzen Mais. Das haben sie ja noch nie gesehen in ihrem Leben. Und ich denke, hä, kriegst du hier im Prinzip an jeder Straßenecke, in jeder Tienda kriegst du schwarzen Mais. Ja, das ist doch was völlig Normales hier, aber halt auch nur hier. Ja.
Also ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Wir sehen ja diesen Film nicht vorher. Sehen ja den dann auch das erste Mal, wenn er läuft.
Wenn er läuft, ja. 8.4.
20:15 Uhr.
Auf Fox, genau. Freitagabend.
Könnt ihr euch angucken, notieren. Da bekommt ihr so ein bisschen Einblick, hoffentlich, in unser Leben. Und ich glaube, das macht guten Journalismus aus, dass er eben darstellt, was ist, eben ohne Verzerrung. Und ich glaube, dass wir da mit Flamingo Pictures genau die richtigen Partner haben. Ich mag die Claudia, ich mag dieses ganze Team. Es waren jetzt 2 andere Kameraleute bzw. Tonmann dabei, wie beim letzten Mal, aber trotzdem jedes Mal irgendwie eine nette Truppe. Und wir hatten so ein paar coole Aktionen, ohne dass wir darüber reden und ohne dass wir überhaupt irgendwas
spoilern hier.
Genau. Guckt euch diesen Film an, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
Und es war eine intensive Zeit diese Woche.
Ja, also aber ich habe das Spaß auch gemacht. Mich haben auch viele gefragt, das ist ja anstrengend und so. Und nein, ich fand es nicht anstrengend. Das fand ich schon erstaunlich. Also entweder sind wir so ein bisschen medienaffiner als andere, was sein kann, was mir bisher nicht aufgefallen ist. Als sie dann weg waren, habe ich schon gemerkt, okay, es war offensichtlich doch, die letzte Woche war doch ein bisschen anstrengend. Ich habe erstmal, glaube ich, 3 Tage früh ins Bett und spät aufgestanden, ja, mal wieder ordentlich geschlafen.
Ich meine, es ist halt wie, wenn man Besuch hat. Ja? Wenn du Besuch hast, dann ist es ja auch nicht so, wie wenn kein Besuch da ist. Aber ob der Besuch jetzt eine Kamera dabei hat oder nicht, ist mir dann im Prinzip egal. Also die waren halt auch mit da.
Und, ja, also was mir überhaupt null ausmacht, ist, wenn in meinem ganz normalen Leben einfach neben mir eine Kamera läuft. Ja. Das interessiert mich wirklich. Ja. Also da kann ich ganz normal weiterleben, das stört mich nicht, das lenkt mich nicht ab. Ich kann da nebenher ein bisschen was erzählen und so, Fragen beantworten. So Interviewsituationen, das finde ich viel anstrengender, viel schwieriger, wenn man dann
deswegen gab es letzte Woche auch keinen Podcast, weil wir den ganzen Samstag eigentlich Interview hatten, ne? Oder
ja, den Nachmittag. Genau. Das finde ich dann anstrengend, Warum, weiß ich gar nicht. Aber das andere entwickelt sich halt einfach so aus dem Leben raus. Ja. Da bist du halt unterwegs und dann erzählst halt, was du jetzt gerade siehst. Ich glaube,
er stellt halt so anstrengende Fragen, da muss man sich dann so konzentrieren.
Es ging ja auch letzten Endes bei den Fragen über das, was wir jetzt die Woche erlebt haben. Mhm. Ja. Und eigentlich sollte das auch einfach leicht fallen, oder? Keine Ahnung. Egal. Aber es war eine tolle Woche. Vielleicht ja die letzte Woche, das wissen wir nicht. Vielleicht auch nicht.
Also von mir aus dürfen sie nochmal kommen.
Von mir aus. Von mir aus gerne. Und Peru hat sich ja da auch von der schönsten Seite präsentiert. Ja. Also die sind ja jetzt hierher gekommen im März. Und das, oder Ende Februar, Anfang März. Und das ist ja Ende der Regenzeit. Grüner wird es hier nicht mehr.
Nee, schöner wird es nimmer. Landschaftlich.
Ja, genau. Und in wenigen Wochen wird es dann schon wieder trocken. Dann wird alles irgendwie braun. Dann fühlt man sich an manchen Stellen irgendwie wie in den Bergen. Aha. Oberhalb der Baumgrenze. Ja, aber jetzt ist alles schön grün und war gut. Mhm. War gut. Lena, lass uns mal noch über Schule reden. Habt ihr schon wieder einen Rhythmus gefunden? Ist schon wieder so, dass du sagst, ja, Alltag?
Ja, also man hat schon gemerkt, dass die Kinder einfach sehr, sehr müde waren von der vorangegangenen Woche. Also Schulstart ohne Filmteam ist ja schon immer einfach viel los. Und dann Schulstart mit Filmteam war halt noch mehr los. Und es war halt nichts normal in dieser Woche. Wir haben oft spät zu Mittag gegessen oder sind dann gemeinsam was essen gegangen oder sowas. Das hat es dann ein bisschen schwieriger gemacht, einen Rhythmus zu finden. Jetzt haben wir ja schon eine Schulwoche fast wieder hinter uns, die ohne Kamerateam war. Und jetzt würde ich behaupten, wir kommen schon langsam wieder in den Groove. Also die Kinder wissen ungefähr, was sie machen müssen, wo sie hin müssen. Mila ist auch gut angekommen in ihrer ersten Klasse. Jonas ist super angekommen im Kindergarten. Ja, der hat
Spaß.
Den Spaß jeden Tag. Bin ich ganz dankbar dafür, weil das ja letztes Jahr als nicht so ganz glücklich war. Und ich selber habe noch nicht so den Rhythmus raus. Ich habe ja jetzt im Prinzip 5 freie Vormittage. Und das ist so was mir widerstrebt, die einfach nur so zu verbringen. Natürlich findet man immer was zu tun, aber ich möchte die schon auch sinnvoll nutzen, diese freie Zeit. Oder das ist ja nicht frei im Sinne von, dass ich gar nichts zu tun habe, aber es ist ja doch viel Zeit, wo ich einfach mal alleine was machen kann oder ohne Kinder eben. Und bin da jetzt gerade so ein bisschen in so einer Zwischenzeit, wo ich einfach auch eine neue Aufgabe suche oder neue Projekte in Angriff nehmen kann. Ist immer ganz spannend. Aber ich freue mich auch darüber. Und da wird sich auch, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges entwickeln und ergeben. Und ich bin ganz zuversichtlich auch, dass die Schulen aufbleiben. Ne? Ist jetzt nach 2 Jahren das erste Mal, dass sie wieder aufgemacht haben, offiziell.
Ja, ja. Ist peruweit. Unglaublich, ja.
Und die Fallzahlen in Peru sind gut.
Gefallen, also, ja. Extrem gefallen. Ja. Also wenn man dieses leidige Thema Corona nochmal in den Mund nehmen darf, ja. Also ich bin fast der Meinung, dass Peru durch die Corona-Pandemie durch ist. Also es gibt hier keinen Freedom Day bisher. Es ist bisher nichts bekannt.
Wir warten noch
bekannt.
Drauf, dass man irgendwann mal keine Maske mehr draußen anziehen muss.
Es ziehen immer weniger Leute auch in der Öffentlichkeit Masken an.
Ja, also, man merkt so, gell? Immer mehr wird es egal. Aber es ist ja, ich glaube auch nicht, dass es jemals aufgehoben wird. Das ist wie mit diesem, dass du dich mit niemandem treffen darfst. Irgendwann hat es halt wieder jeder angefangen und jetzt heißt es auch nicht mehr.
Kann schon sein.
Ja, man soll. Es hieß jetzt irgendwie, man soll unnötige Treffen vermeiden oder sowas. Aber es heißt nicht mehr, dass es verboten ist. Aber es wurde nie offiziell so gesagt, so ab heute dürft ihr euch wieder treffen oder so. Weil
aber wenn man nach Deutschland guckt beispielsweise, da sieht man ja schon, dass die Fallzahlen zwar runtergegangen sind und jetzt nach Fasching auch wieder angestiegen sind, aber hier in Peru, es ist irgendwie, also gegen meine persönliche Prognose, ich war ja
sehr düster.
Die war sehr düster, muss ich ganz ehrlich sagen, da lag ich total daneben. Dann kamen die ersten Tage, da dachte ich schon, in Lima ist alles voll und so, wie wird es hier oben? Du, aber irgendwie haben die sich wirklich wacker geschlagen. Also, ich habe das mit den deutschen Daten verglichen gehabt da und selber meine eigene Hochrechnung gemacht und gesagt, wenn es so wird wie in Europa, dann haben wir das und das zu erwarten. Es kam alles anders. Also es kam Gott sei Dank alles anders. Und also wir hatten ja in der Spitze 54.000, 56.000 neue Infektionen am Tag und wir sind jetzt bei 1000. Mhm. Also wir sind komplett durch die Welle durch.
Und meinst du, es wird noch so viel getestet auch?
Wir testen nach wie vor. Und das, was wir vor der Tür sehen, ist letzten Endes genau diese Statistik. Wir haben in den Spitzentagen 50 und mehr Patienten positiv getestet. Wir haben einen Haufen Operationen absagen müssen, weil die Leute vor der Tür standen, kamen und dann positiv waren. Und inzwischen haben wir 1, 2, 3 positiv Getestete am Tag, mehr nicht mehr. Mhm. Und das ist schon ganz, ganz deutlich. Ja. Also es sterben immer noch Leute und es gibt immer noch Neuinfektionen, aber diese ganz große Welle scheint tatsächlich durch zu sein. Hm. Gott sei Dank, ja.
Aber ist auch in Deutschland nicht so schlimm gekommen, wie es alle befürchtet hatten, gell? Also
zumindest ich denke, der Herr Lauterbach wäre da anderer Meinung.
Ja gut, der warnt ja auch schon wieder vor der Sommerwelle und vor, da kann ich schon immer gar nicht mehr zuhören. Auch mag er noch so viel Recht haben, aber das wird mir dann alles schon zu viel. Zu viel Corona. Wobei ich jetzt sehr schmunzeln muss über den deutschen Freedom Day. Also es gibt ja Länder, die haben dann gesagt, so ab heute ist alles wieder offen, keine G-irgendwas mehr, keine Masken hin und her. Und Deutschland sagt, ja, wir machen einen Freedom Day, aber das heißt ja nur, dass wir ein bisschen weniger streng reglementieren und so weiter. Es ist so deutsch einfach, wenn du von außen drauf guckst, da braucht man dann keine 3G mehr.
Du weißt, ich finde das so manchmal ein bisschen arrogant, wie wir das so
von außen?
Ja, von außen.
Gucken.
Von außen gucken.
Nein, das hat was, aber ich finde das gar nicht arrogant, weil ich ja mich selber da auch sehe, ja. Ich bin ja genauso ein guter Deutscher, ja. Man kann das ja nicht alles auf einmal machen, das ist ja viel zu gefährlich, ja. Dann machen wir jetzt mal ganz langsam auf Nummer sicher.
Ja, okay.
Ist ja okay. Muss man schon mit Bedacht machen, ja. Das ist aber so deutsch, warum ne? Nicht? Ja, warum nicht, klar.
Was ich bei diesem Freedom Day überhaupt so ein bisschen als Sorge habe, und ich weiß gar nicht, warum in letzter Zeit so viel sorgende Gedanken da auch im Podcast benannt werden. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge dafür, dass wir alle aufatmen, sagen, endlich haben wir es durch, aber total vergessen, was wir eigentlich gelernt oder hätten lernen sollen in dieser Pandemie.
Also ich habe meinen privaten Teil, glaube ich, gelernt.
Ja, ich auch. Und diese gerade vor Augen zu haben, jeden Tag vor Augen zu haben, wie zerbrechlich das Leben ist. Das hat mich extrem geprägt. Das hat mich extrem geprägt die letzten 2 Jahre hier als Verantwortliche für die Intensivstation und wie man doch aus dem Nichts raus, aus dem Leben rausgerissen werden kann und wie sich Dinge schlagartig verändern können.
Andererseits möchte ich so auch nicht leben, das ist ja die andere Seite, weißt du, dass ich nicht.
Nein, aber ich möchte mit Tiefgang leben und ich möchte nicht oberflächlich leben. Ja. Und das ist einfach die Gefahr dabei, dass man dann wieder in so einen Alltagstrott zurückgeht und das alles, was ja auch gut ist, hinter sich lässt, Gott sei Dank, es ist rum, Roaring Twenties, jetzt geht's nach vorne. Aber der Tiefgang fehlt. Weil was endet es dann? Jeder freut sich wieder drauf, in Urlaub zu gehen. Jeder freut sich drauf, es haben wieder die Restaurants. Ist ja toll, ist wirklich toll. Freiheit. Aber letzten Endes haben wir doch Jahrzehnte des Konsums hinter uns in der westlichen Welt. Hm. Und was wir doch gemerkt haben, ist, dass dieser Konsum uns nicht glücklich macht. Konsum macht nicht glücklich. Und diese wahren Werte und das, was dich mit Glück erfüllt, ist jenseits von dem, was du konsumierst. Aber letzten Endes ist doch alles schon wieder so hingestellt, dass du dich am meisten darauf freust, wieder zu konsumieren.
Ich weiß es nicht, ist das nicht arrogant zu denken, wir wären die Einzigen, die was daraus gelernt haben aus der Zeit? Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sich da gemacht haben in der Zeit oder auch wirklich sich neu besinnt haben auf was wichtig ist und was Wert hat im Leben. Und ich glaube, worauf man sich freut, ist eben Normalität wieder ein Stück weit zu haben, ja. Eben nicht, also ich habe gedacht, wie krass ist das, ja. Wir haben neulich gebetet, morgens vor der Schule mit den Kindern und eins der Kinder hat gebetet und dass Corona bald aufhört. Und dann hat der Jonas dazwischen rein gesagt, oh ja, dann können wir wieder ohne Maske in den Kindergarten. Und ich dachte mir, ja krass, er hat Kindergarten noch nie ohne Maske erlebt, ja. Und das sind, glaube ich, schon die Sachen, wo man sich auch wirklich richtig drüber freuen darf, wenn das mal nicht mehr der Fall sein wird.
Ja,
Natürlich ist eine Tendenz da, einfach wieder zurückzukehren zum Status quo 2019 Ende oder sowas.
Und ich wage eben zu bezweifeln, dass dieser Status quo noch existiert.
Ja.
Es ist eine neue Realität einfach.
Ja, ja, das glaube ich schon auch. Und ich bin auch zum Beispiel dafür, dass man die Maskenpflicht in Arztpraxen und so oder auch von mir aus im Krankenhaus aufrecht erhält. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ja, das so dieses...
Warum?
Ich weiß auch nicht. Ich fand es immer ganz toll, wenn in der Kinderarztpraxis alle Kinder im Wartezimmer einen Schmodder überall hingeschmiert haben und die Sachen abgelutscht haben. Das ist doch klasse. Nicht.
Also, das ist so ein Organisationsproblem, wenn der Kinderarzt ein übervolles Wartezimmer hat. Das hat doch jetzt mit der, das kannst du nicht mit der Maske lösen, das Problem.
Naja.
Okay, aber, also manchmal darf man ja auch anderer Meinung sein.
Ja.
Ich wäre froh, wenn ich als Arzt keine Maske mehr bräuchte, weil mich nervt das. Also.
Ja.
Und ich war froh, dass ich in der Praxis keine Maske den ganzen Tag getragen habe, denn das nervt einfach. Das
nervt, ja. Ja, vor allem an
ich bin allem froh, dass Brillenträger. Ich im OP.
Ja. Ich bin auch froh, dass ich im OP nie eine Maske aufziehen musste. Nein, aber auch als Brillenträger, es ist so ätzend. Wir waren ja eben am Freitag da auf dem Markt filmen und du musst ja eben auch an der frischen Luft hier in Peru eine Maske aufziehen. Und dann hat es geregnet ohne Ende und ich habe praktisch die halben Filmaufnahmen nichts gesehen, weil meine Brille ständig beschlagen ist. Und dann musste ich mir meine Brille so runter machen, dann hieß wieder, du sollst nicht an deiner Maske rumzuppeln, sonst kruschelst in der
im Mikrofon.
Ja, Freunde, ich kann nichts dafür. Ich sehe halt nichts. Ich hätte gern was von dem Grünen da. Ist das Salat? Ja, also, naja, das macht einfach keinen Spaß. Und ja, ich freue mich auch drauf, wenn ich eben mal wieder keine Maske anziehen muss.
Ja. Also was so mein Eindruck ist, von der Schule nochmal, dass die Kinder wirklich gut angekommen sind.
Ja, also klar. Ich meine, nach einer Woche da jetzt ein Fazit zu ziehen, ist, glaube ich, voreilig.
Nein, aber sie,
aber
wenn
sie
gehen morgens,
ganz gerne. Genau. Und,
also keiner meckert, wenn du ihn an die Schule bringst.
Nö.
Der Jonas wartet da immer freudig vor dem Kindergarten. Also wirklich, ich habe ihn letztes Jahr nicht so freudig erlebt.
Gar nicht.
Der ist wirklich freudig, der will in den Kindergarten. Und der Elias nimmt die Mila an die Hand und dann laufen sie schon mal zum Haupteingang. Und die Tage, das war so ein süßes Bild. Es hat morgens geschüttet. Also wirklich, so wie man nachts als Regengüsse hier hat, kam der halt ausgerechnet um dreiviertel, zwischen 7:30 und 8:00. Also als ich die dann in die Schule gebracht habe. Und die Kinder, wirklich, ich habe sie bis vors Loch gefahren, ganz schnell reingerannt, alle Kinder. Und eine, die trottete da im strömenden Regen, die Arme so breit, über den Schulhof und hat sich da mit Klamotten und Schulranzen
gießen lassen.
Ja, also
so schön, die lebt im Moment.
Volle Kanne.
Ja.
Und hat sich da jetzt auch gar keine Gedanken dazu gemacht, dass die Klamotten vielleicht nass werden, dass sie dann in der Schule vielleicht friert. Nein, das ist doch jetzt schön. Es regnet.
Ja.
Und es regnet jetzt. Und jetzt kann ich einmal mich so fühlen, wie wenn ich mich mit Klamotten unter die Dusche stelle.
So ungefähr. Ja, nein, die machen das schon echt toll. Also, wie gesagt, ich glaube, jetzt weiß auch jeder, wo er hin muss, was er so in seinen von Fernschulmaterial machen muss. Und sie haben ja so eine Findungszeit. Jeder hat auch seinen Kram dabei, den er braucht. Ja, ich glaube, so sind sie schon ganz gut wieder im Rhythmus drin. Und Sprache, klar, machen sie jetzt hoffentlich
Fortschritte.
Machen sie großen Fortschritte. Also ich fand es schon erstaunlich. Ich hatte ja gedacht, oh Mann, nach dieser langen, hier sind ja so lange Sommerferien über Weihnachten, bis eben Anfang März die Schule dann wieder losgeht, dachte ich, oh Mann, die werden echt wieder viel vergessen. Aber nee, sie haben echt wirklich schnell einen Einstieg gefunden und ich glaube, habe sogar das Empfinden auf einem höheren Niveau wieder. Also das klappt schon echt gut. Also ich muss ja jetzt, ist ja der Nachteil, dass wieder Schule ist, gibt auch wieder Hausaufgaben und da muss ich mich dann doch noch ab und zu dazusetzen, gerade bei der Mila, aber eben auch bei Elias, weil er eben manche Sachen noch nicht versteht, Arbeitsanweisungen auf Spanisch. Und jetzt mussten sie zum Beispiel in Mathe, fragt mich warum, aber anderes Thema, waren immer Zahlen dargestanden als Ziffern und er musste praktisch die ausschreiben, wie man die ausspricht, wie man so einen Scheck ausstellt, ne, dass man die Zahl ausschreibt. Und das kann der. Das finde ich total erstaunlich, also dass er das schon, auch so große Zahlen, weißt du, es waren nicht 3, 4 oder 5, sondern es war wirklich, was weiß ich, 11.397 oder so. Und das kann der schon, das finde ich richtig cool. Und,
da habe ich halt so Probleme mit.
Ja, er weiß dann oft nicht, wie man es schreibt richtig, weil jetzt mein Ocho schreibst du ja O-C-H-O.
Ja.
Aber als Deutscher wird halt da ein T-S-C-H machen.
Ocho.
Ocho, ja. Irgendwie so, da muss er dann halt als fragen, aber das ist schon richtig cool.
Ja, cool.
Und die Mila, wer hätte es anders erwartet, die hat jetzt schon das zweite Mal so ein Ausmalbild mit nach Hause gebracht. Weißt du, ich war halt schon fertig und die anderen noch nicht. Und dann durfte ich was malen in Mathe.
Die ist auch so ein bisschen Pareto optimiert. 80-20.
Reicht.
Komm, gib das jetzt her, machen wir das kurz. Ja. Ja. Aber ich mag sie, da ähnelt sie mir ja doch. Ja, also damit sind wir eigentlich schon durch die letzten 14 Tage im Wesentlichen durch. Da ich ja mich noch auf deinen Hefezopf freue.
Den es morgen gibt?
Ach, den gibt es morgen erst.
Naja, der Papa kriegt schon bestimmt früher ein Stück.
Da ich mich auf deinen Hefezopf freue, möchte ich sie doch gar nicht unbedingt lang in die Länge ziehen. Hast du noch ein Thema, das dir auf dem Herzen brennt, wo du sagst, das müssen wir unbedingt noch besprechen?
Ja, da gibt es schon noch das ein oder andere, vor allem das eine. Aber das werden wir dann noch ausgiebigst besprechen, aber nach der Vox Goodbye Deutschland-Sendung. Und dann gibt es schon noch ein paar Sachen, die wir besprechen könnten, aber vielleicht ist nicht unbedingt mit dem Mikrofon nicht mehr da. Da gibt es schon noch so einiges.
Ja, also dieses Jahr wird für uns als Familie auch wieder spannend sein. Genauso wie das letzte und das vorletzte.
Das davor auch. Hatten wir auch mal kein spannendes Jahr als Familie, Peru hin oder her. Wir
halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Unsere treuen Podcast-Hörer, die wissen ja auch, wo sie unsere aktuellen Bücher finden. Find Your Mission ist ja das letzte Buch. Da geht es darum, wie findest du deine Mission? Das zweite ist Mut für eine gemeinsame Reise mit deinem Kind. Darüber, was mir als Vater wichtig geworden ist. Und dann gibt es ja noch drei Bücher über unsere Vorbereitung und Auswanderung und unsere Arbeit hier in Peru. All das und viel mehr auf unserer Homepage www.findyourmission.me. Wer sich dafür interessiert, unbedingt mal vorbei gucken, durchklicken. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder, wenn es das nächste Mal heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.